Hallo und willkommen bei einer neuen Folge von In bester Verfassung mit meiner Wenigkeit Ralf Janik aus Wien und
Moritz Moser aus Feldkirch.
Aber
jetzt gerade auch in Wien.
Das ist schön. Moritz, ich möchte heute, wenn ich dich da schon in Fleisch und Blut neben mir bzw. gegenüber von mir sitzen habe, ein wenig über das Informationsfreiheitsgesetz sprechen, weil du hast da ja als Praktiker ein wenig damit zu tun. Erste große Frage, allgemeine Frage, du erinnerst dich, wir haben ja einen Bildungspodcast. Was ist das Informationsfreiheitsgesetz? Weil ich muss sagen, ich finde das Wort Informationsfreiheit ist ein bisschen holprig. Was heißt das eigentlich?
Das Informationsfreiheitsgesetz regelt den Zugang zu staatlichen Informationen. Und zwar einerseits dadurch, dass staatliche Institutionen verpflichtet werden, von sich aus Informationen von allgemeinem Interesse zu veröffentlichen. Dann, dass jeder Mensch, und zwar wirklich jeder, muss nicht in Österreich leben, muss auch kein österreichischer Staatsbürger sein, ein Recht darauf hat, Anfragen an staatliche Institutionen zu stellen und eine Antwort darauf zu bekommen. Und dann gibt's noch einen dritten Aspekt, und das ist das Informationsrecht gegenüber privaten, oder man müsste eigentlich sagen eher halb privaten, also staatsnahe Unternehmen, die zu einem gewissen Grad der Kontrolle des Rechnungshofes, eines Landesrechnungshofes oder von Unternehmungen oder staatsnahen Institutionen unterliegen, die wiederum vom Rechnungshof kontrolliert werden.
Jetzt sagst du der Staat. Was ist denn jetzt der Staat? Weil der Staat ist ja auch teilweise tätig wie ein ganz normaler Unternehmer, wie ein privatwirtschaftliches Unternehmen. Fällt das auch unter das Informationsfreiheitsgesetz oder nur dann, wenn er in Form von, wo wir klassischerweise an den Staat denken, auch so ein großes Wort, Ministerien, Polizei, öffentliche Verwaltung?
Staat ist einmal grundsätzlich Bund, Länder und Gemeinden, wobei natürlich die Gemeinden keine staatliche Ebene im eigentlichen Sinn sind, aber hier so mit gemeint, wie man so schön sagt. Also Bund und Länder sind staatliche Ebenen und dann die Gemeinden, die territoriale Selbstverwaltung, wie man sie auch charmant nennt. Und dann auch die nicht-territoriale Selbstverwaltung, die gehört da auch dazu. Das sind die Kammern, wie man sie auch nennt, die aber nur gegenüber ihren Mitgliedern. Also ich zum Beispiel kann eine Anfrage, ein Informationsbegehren an die Arbeiterkammer stellen, weil ich Arbeiterkammermitglied bin. Aber ich kann keines an die Wirtschaftskammer stellen, außer die Wirtschaftskammer besorgt etwas im sogenannten übertragenen Wirkungsbereich. Das heißt, es sind Dinge, die sie nicht für ihre Mitglieder und für sich macht, sondern wo der Staat sagt, liebe Wirtschaftskammer, du musst jetzt für mich, oder der Bund oder das Land sagt das zum Beispiel, du musst jetzt für mich das und das erledigen, eine Förderung ausbezahlen, weil du hast die ganzen Namen von deinen Unternehmen und das geht einfach, wenn du das machst. Das ist übertragener Wirkungsbereich und da könnte ich zum Beispiel auch an die Wirtschaftskammer eine Anfrage stellen. Und dann gibt's eben, wie gesagt, diese ganzen Unternehmungen, die teilweise hoheitliche Aufgaben übernehmen, also ausgegliedert sind auch die, die nicht hoheitlich arbeiten, aber die Dinge übertragen bekommen haben vom Staat, zum Beispiel die Austro Control, die ja Dinge macht, die eigentlich Hoheitsverwaltung sind, aber eben nicht selber Hoheitsverwaltung ist im organisatorischen Sinn. Und dann solche, die einfach nur Privatwirtschaftsverwaltung machen, also einfach Geschäfte abwickeln wie die ÖBB.
Was ist die Austro-Control?
Die Austro-Control ist für die Luftsicherheit in Österreich zuständig.
Also sozusagen die ASFINAG der Lüfte?
Könnte man so sagen, wobei, ja, sie muss ja dort nichts asphaltieren, aber die Austro-Control hat halt die Towers und macht halt die Luftsicherheit in dem Sinn, dass sich die Piloten bei ihr einmelden müssen, wenn sie in den österreichischen Luftraum fliegen.
Ich muss in dem Zusammenhang daran denken, dass wir im Österreich der 90er Jahre ja so eine Art Liberalisierungsschub hatten, aber auch teilweise, muss man schon auch sagen, so eine Scheinliberalisierung. Also, dass man so einige Unternehmen gegründet hat, die man eigentlich mit Anführungsstrichen als Unternehmen bezeichnen muss, weil sie ja trotzdem in staatlicher Hand sind, beziehungsweise mit dem Staat eng verbunden sind, weil sie eben solche, wie du sagst, hoheitliche Aufgaben wahrnehmen. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, wenn die irgendwie formal gesehen trotzdem eine Aktiengesellschaft sind oder irgendwie sonst wie privatwirtschaftlich organisiert sind, ob man dann nicht sagen kann, als Staat unter Anführungsstrichen, ja, aber das bin ja nicht ich, ich bin vielleicht zu 100% Eigentümer oder vielleicht gibt es ein bestimmtes Gesetz, das diese Unternehmung regelt, aber das ist nicht der Kern von mir und dementsprechend sollte auch nicht unter die Transparenz fallen.
Dieses Problem hat man bisher tatsächlich gehabt und man hat es in einer anderen Schattierung weiterhin, also unter dem früheren Regime des Auskunftspflichtgesetzes, also da hat es ein Bundesgesetz gegeben, das Auskunftspflichtgesetz, dann hat es ein Auskunftspflichtgrundsatzgesetz gegeben und dann hat es 9 Auskunftsgesetze, Auskunftspflichtgesetze der Länder gegeben, also insgesamt 11 Materien, die da relevant waren, plus die entsprechende Verfassungsmaterie. Da hat man das Problem gehabt, dass eben die Hoheitsverwaltung von der Auskunftspflicht erfasst war, aber die Privatwirtschaftsverwaltung also nicht. Und jetzt ist es halt so, dass alles erfasst ist, bis zu einem gewissen Grad, aber dass wir weiterhin die Problematik haben, wir haben verschiedene Verfahren. Wir haben Verfahren, die richten sich an staatliche Akteure und wir haben Verfahren, die richten sich an staatsnahe, aber private Akteure in einem nicht hoheitlichen Zusammenhang. Und in welchem Zusammenhang stelle ich jetzt eine Anfrage an die Unternehmung? Das ist dann im Einzelfall nicht ganz einfach, vor allem weil ich, wenn ich Anfragen an staatsnahe Private stelle, gewisse Pflichten habe, die ich nicht habe, wenn ich es an staatliche Institutionen stelle. Also ich muss genaue Aspekte bezeichnen, die ich sonst nicht bezeichnen muss. Ja, das ist dann die Frage im Einzelfall. Auch die Frage, was gehört zum Wirkungsbereich, weil das ist ja die Frage. Die Information kann ich von jemandem holen, wenn diese Information zu seinem Wirkungsbereich gehört. Und was ist ein Wirkungsbereich? Da kann man dann auch wieder herumdiskutieren. Die AGES zum Beispiel, die österreichische Gesundheitsagentur, hat mir gegenüber argumentiert, dass eine Studie, ein Abschlussbericht, den sie selber verfasst hat, nicht zu ihrem Wirkungsbereich gehört, weil sie den ja nur als Hilfsbehörde für wen anderen gemacht hat. Das kann man natürlich so argumentieren. Ich würde das bestreiten, denn wir haben hier nicht diese Behördenzuständigkeit, wie wir es in den anderen Verfahren haben. Und das war schon unter der Auskunftspflicht nicht so, dass ich quasi nur dann Informationen hergeben muss, wenn ich quasi zur Führung des Verfahrens verpflichtet war, dass diese Informationen gezeitigt hat. Sondern wenn die Information sonst irgendwo bei einer Behörde landet und die Behörde hat diese Information, dann muss sie die auch hergeben, wenn sie sie nicht selber erzeugt hat oder wenn sie sie nicht selber in einem Verfahren verwendet. Und die AGES ist eine informationspflichtige Stelle im Sinne des Informationsfreiheitsgesetzes und wenn sie diese Information erzeugt hat, wenn auch laut eigener Ansicht nicht in ihrem Wirkungsbereich und dort nur Hilfsorgan ist, dann muss sie die auch hergeben. Das hat man jetzt nicht ausjudiziert, weil die AGES die Anfrage ans Land weitergeleitet hat und das Land, nachdem es schon das vierte Verfahren war, sich dann irgendwann entschieden hat, die Infos doch herzugeben. Ja, dadurch gibt es jetzt kein Judikat dazu, aber ich bin gespannt, wie es dann am Ende des Tages ausgeht. Aber wir sind jetzt eben in einer Phase, wo dieses Gesetz noch sehr jung ist und wo man über viele Dinge noch streiten kann. Über manche Dinge sollte man nicht streiten können, aber man streitet trotzdem drüber, weil es natürlich alle versuchen, irgendwo Schlupfwinkel zu finden. Das ist ein bisschen so, als würde man eine Leuchtgranate in einen Raum mit lauter Kakerlaken werfen und die rennen alle davon und versuchen, sich in die Dunkelheit zu flüchten. Und ungefähr so ist es mit dem IFG und den Behörden, ohne jetzt die Beamten als Kakerlaken bezeichnen zu wollen.
Wie wir eingangs ja schon gesagt haben, du bist ein Praktiker insofern, dass du, weil du journalistisch tätig bist, natürlich ein besonderes Interesse daran hast, gewisse Informationen zu bekommen, um den Nährboden für eine richtige und wertvolle Debatte zu bereiten. Aber grundsätzlich kann, weil es gibt ja keinen offiziellen Status Journalist, grundsätzlich kann das ja jeder machen und theoretisch kann auch jeder auch sich selbst als Journalist sehen. Es reicht eigentlich ein Twitter-Account, ein Instagram-Account, ein Blue Sky-Account und man hat schon ein gewisses journalistisches Interesse oder arbeitet in der Öffentlichkeit. Das ist ja vielen nicht bewusst, dass das ja kein offizieller Status ist. So sind sie jetzt Redakteur oder Journalist, dass man ja auch sehr viel schneller auch ins Mediengesetz fällt, wenn man zum Beispiel öffentlich Aussagen tätigt, die verleumderisch sind oder die sonst wie in Richtung Beleidigung gehen. Aber jetzt in deinem Fall, wieder darauf zurück, das, was du machst, kann ja im Prinzip jeder machen. Es gibt ja auch den Begriff des sogenannten Citizen Journalist, also dass interessierte Bürger oder kritisch denkende Bürger auch Anfragen stellen können. Das klingt jetzt aber alles positiv, das kann aber im negativen Sinne auch bedeuten, dass vielleicht hunderte von Leuten, die sich über Telegram oder sonst wie verabreden, dann gemeinsam Ministerien oder sonstige öffentliche Stellen fluten mit den immer gleichen oder ähnlich formulierten Anfragen und dann sagen, ich habe ein Recht, das zu erfahren und damit ja die Arbeit beziehungsweise das Arbeitspensum einer öffentlichen Stelle sehr stark ausreizen. Das ist ja auch ein sehr beliebtes Argument, dass man sagt, ja, wir würden gerne, aber wir können nicht.
Ja, aber da gibt es auch Bestimmungen, es gibt Mutwillsbestimmungen, man darf die Behörde nicht übermäßig strapazieren. Also wenn man die Information einfach nur anfragt, um die Behörde zu belästigen, handelt man mutwillig und kann sogar gestraft werden. Das müsste man im Einzelfall halt dann auch gut argumentieren, aber das ist durchaus möglich, dass jemand das so überzieht, dass man ihn dann straft. Und wenn die sonstige Arbeit der Behörde unnötig belastet wird, kann die Behörde auch sagen, es tut uns leid, wir können jetzt nicht die Archive von 30 Jahren durchforsten, um einen Zettel zu suchen, den sie gerne hätten. Das geht nicht. dann muss die Behörde dann prüfen, ob es vielleicht möglich wäre, demjenigen einen Zugang zum Archiv zu gewähren, dass der dann selber nachschauen kann. Aber unter Umständen kann die Behörde auch sagen, na, es ist zu viel Arbeit. Das ist auch möglich. Aber generell ist die Problematik meiner Meinung nach eher momentan auf der Seite der Verwaltung als auf der Seite derjenigen, die Anfragen stellen. Denn, und das haben auch Rückfragen bei den Gemeinden und den Ländern gezeigt, die medial kolportiert worden sind, die übermäßige Schwemme an Anfragen ist jetzt nicht gekommen. Und wenn dann Anfragen kommen, dann werden die halt einfach teilweise rechtswidrig abplaniert. Also jemand hat uns ja was Nettes zugeschickt von einer Gemeinde im Burgenland, wo jemand einfach nur die Protokolle des Gemeinderates wollte und der Bürgermeister hat es abgelehnt mit der Begründung, das wäre in der burgenländischen Gemeindeordnung nicht vorgesehen. Ja, also das ist dann halt wirklich so das Niveau von Argumentation, wo man, wenn die Bürgermeister nicht besonders privilegiert wären, schon fast in der Amtsmissbräuchlichkeit drinnen wäre. Man muss noch viel lernen auf Seiten der Verwaltung. Man muss sicher auch noch viel lernen auf der anderen Seite. Ich will jetzt nicht von oben herab die Verwaltung belehren. Also ich will sicher auch nicht jedes Verfahren gewinnen. Aber generell hat man schon so den Eindruck, wir verweigern uns jetzt einfach einmal komplett, wenn es unangenehm wird. Ich habe aber auch positive Ausnahmen, muss ich auch sagen. Ich habe zum Beispiel bei den größeren Vorarlberger Gemeinden die Protokolle des Gemeindevorstandes bzw. des Stadtrates angefragt. Die sind bisher unter die Amtsverschwiegenheit gefallen. Und die haben das wirklich, also ich habe es für ein Jahr beantragt und die haben mir das wirklich alles gegeben, was zu geben war. Da sind natürlich dann auch personenbezogene Daten drinnen, wann die Kindergärtnerin gekündigt wird, weil sie betrunken zur Arbeit erschienen ist. Das ist jetzt kein echter Fall, ist einfach nur erfunden. Oder was Ähnliches, dann wird natürlich der Name geschwärzt und das geht mich auch nichts an. Da sieht man dann auch wirklich sehr gut, dass dieses Informationsfreiheitsgesetz auch Maßnahmen bietet, um den Schutz von Daten, die geschützt werden müssen, sicherzustellen, und das ist auch in Ordnung so. Es gibt einen Fall in einer Stadt, der ist mir sehr erinnerlich geblieben. Da ist einer Familie ein Kind gestorben und ein größeres Vorarlberger Industrieunternehmen hat dann dieser Stadt für soziale Zwecke Geld zur Verfügung gestellt und die Stadt hat dann beschlossen, einen Teil der Beerdigungskosten aus diesen Mitteln zu übernehmen, und das hat man weder seitens des Unternehmens noch seitens der Stadt irgendwie an die große Glocke gehängt, und natürlich hat man das dann in diesem Stadtratsbeschluss, den man mir übermittelt hat, auch geschwärzt, welche Familie das ist. Also ich muss ja sagen, es wäre mir zutiefst unangenehm gewesen, das überhaupt zu wissen. Also das IFG setzt da auch Grenzen, es setzt auch zu Recht Grenzen, und diese Gemeinden, die ich da angefragt habe, es waren also alle Städte und Lustenau, die haben das wirklich sehr gewissenhaft gemacht und es war für sie sicher auch eine Heidenarbeit, das zu machen, aber sie haben das geliefert und keine einzige davon hat gemotschkert. Im Gegensatz dazu behauptet die Vorarlberger Landesregierung, dass quasi die Arbeit der Landesregierung beeinträchtigt wird, wenn man wissen würde, wie die Mitglieder der Landesregierung bei Regierungssitzungen abstimmen. Und das ist halt schon ein bisschen sehr lächerlich, muss ich ehrlich sagen. Vor allem, nachdem es in Wien und im Kärnten zwei Bundesländer gibt, bei denen die Abstimmungsergebnisse veröffentlicht werden und Vorarlberg jetzt so tut, als wäre das ein demokratisches Problem. Sie sagen sogar, es wäre ein Wesensmerkmal der kollektiven Verwaltungsorgane, dass dem so wäre. Dem widerspricht jetzt halt ein bisschen die Tatsache, dass die Städte mir diese Infos alle gegeben haben.
Weil du erwähnst, vertrauliche Details, wo man sich fragt, soll ich das überhaupt hören, beziehungsweise was geht mich das überhaupt an? Ich war vor kurzem bei einer Konferenz zum Thema Menschenrechte und Kriegsrecht. Die Konferenz war in Israel, aber es ging auch darum, wie Menschenrechte und das Recht bewaffneter Konflikte von Israel eingehalten werden. Im Gazakrieg war eine sehr hitzige Konferenz, da wurde auch über den Völkermordvorwurf gesprochen. Es wurde auch sehr scharf kritisiert, wie die israelischen Streitkräfte in Gaza vorgegangen sind. Das war alles Thema im Rahmen einer Konferenz, wo einige Menschenrechtler und auch Völkerrechtler aus Israel selbst, aber auch aus anderen Ländern teilgenommen haben. Und ich habe dann am letzten Tag, also an dem Tag, an dem ich wieder zurückgeflogen bin, die Zeit genossen, die ich hatte, um in die Nationalbibliothek von Israel zu gehen. Und da sind im Archiv so einige interessante Dinge, unter anderem auch viel vom Nachlass von Franz Kafka. Da hat es einen riesigen Rechtsstreit gegeben, wer eigentlich Anspruch auf den hat. Weil Israel hat damit argumentiert, dass er Jude war. Ein anderes Argument war dann wiederum von derjenigen, in deren Hände das irgendwie auf dubiose Art und Weise gelandet ist, über Max Brod. Sie hat es eigentlich, sagen alle, sie hätte selber keinen Anspruch, aber sie hat dann halt auch irgendwie argumentiert, sie hat aber die physische Verfügung darüber. Also sie hat es in irgendeinem Safe, glaube ich, in der Schweiz gehabt, wenn ich mich richtig erinnere. Es war jedenfalls ein ewig langes Verfahren. Dann ist ein Teil von seinem Nachlass in London irgendwie gelandet und ein Teil in Deutschland. Und Kafka selbst hat ja gesagt, da gibt es dieses berühmte Zitat, was habe ich mit den Juden gemeinsam? Ich habe nicht mal mit mir selbst was gemeinsam. Gleichzeitig, obwohl er sich oft entfremdet gefühlt hat vom jüdischen Volk und auch oft vom Vater den Druck zu spüren bekommen hat, dass er sich gewissermaßen jüdisch verhalten soll oder zumindest ein Grundjudentum selbst haben soll, hat aber gleichzeitig dann eben auch, als er zum Beispiel die Ostjuden gesehen hat, die nach Prag gekommen sind, die vor den Pogromen geflüchtet sind, auch gesehen, mit denen habe ich irgendwie nichts gemein. Sie faszinieren mich, aber sie sind auch irgendwie ganz anders. Andererseits war er aber auch bei zionistischen Kongressen, hat sich sehr für den Zionismus interessiert und das war dann wieder ein Argument von Israel zu sagen, als Jude mit Interesse am Zionismus haben wir ein Recht darauf, einen Anspruch darauf, seinen Nachlass bei uns zu haben, aufzubewahren und darauf zu achten, auch, dass der nicht kaputt geht. Der langen Rede kurzer Sinn. Beim Nachlass von Kafka geht es ja auch um höchst private Dinge, zum Beispiel eben diese Tagebucheinträge oder auch die Liebesbriefe an Felice Bauer. Also Dinge, wo man sich fragen kann, wenn man das liest, und man weiß, der Mensch ist jetzt mittlerweile seit über 100 Jahren tot, man sich dann manchmal denkt, eigentlich geht mich das gar nichts an, der schüttet da gerade sein Herz aus. Und ich kann das jetzt 100 Jahre später lesen. Gleichzeitig die Briefe, die Antwortbriefe von der Felice Bauer kann ich nicht lesen, weil die wollte ihre Briefe wiederum nicht der Öffentlichkeit zur Verfügung stellen. Der langen Rede kurzer Sinn. Es hat überhaupt nichts mit Informationsfreiheit zu tun, aber es war gerade eine spontane Assoziation zu dem Thema, weil natürlich immer wieder die Frage kommt, was geht einem was an, was interessiert einen überhaupt? Und wie du sagst, gerade bei so tief persönlichen Dingen, wird jetzt kaum ein Transparenzfanatiker sagen, ich habe aber ein Recht darauf zu erfahren, wie diese Familie heißt. Oder um es vielleicht wieder ein bisschen ins Juristischere zurückzubringen, obwohl Kafka war auch Jurist, also ein bisschen juristisch ist es sowieso. Und es gab eben ein Verfahren rund um den Nachlass. Aber um es ein bisschen ins Juristische zurückzubringen, andere Frage, man hat ja oft den Julian Assange auch abgefeiert wegen den WikiLeaks und dergleichen und dabei sehr oft unterschlagen, dass er sehr viele Menschen mit diesen Fluten schon fast, also dass er einfach alles veröffentlicht hat, in Gefahr gebracht hat. Weil dann wurde nichts geschwärzt, da wurde nichts bearbeitet und dann hat man erfahren, wer hat mit den USA zusammengearbeitet, wer stand auf der Gehaltsliste und damit sehr viele Menschen ganz akut gefährdet. Also auch Assange ist nicht dieser reine Kämpfer für Transparenz, der sich gegen den riesigen Machtstaat USA erhoben hat, sondern auch jemand, der sehr viele Menschen ganz individuell in Gefahr gebracht hat, weil er einfach ohne irgendwie diese Daten, die er öffentlich gestellt hat, zu schwärzen oder zu schauen, sind alle Informationen, die er da online stellt, auch wirklich relevant.
Ein wichtiges Wesensmerkmal der Informationsfreiheit ist die Abwägung im Einzelfall. Und das ist eine Bürde und eine Verpflichtung gleichermaßen sowohl für den Informationspflichtigen als auch für den Informationsbegehrenden. Und die Informationspflichtigen können sich damit bis heute nicht abfinden. Abwägungen im Einzelfall will man nicht treffen. Denn da muss man sich mit der Sache beschäftigen, man muss argumentieren, es wird vielleicht sogar politisch, man muss entscheiden, aha, im Landesarchiv Vorarlberg liegen inkriminierende E-Mails von Wirtschaftstreibenden an den Wirtschaftsbund, wo man sagt, wir wollen nicht mehr bei euch in der Zeitschrift inserieren, weil ihr helft uns nicht bei diesen und jenen Genehmigungen und die will man nicht hergeben und da müsste das Landesverwaltungsgericht vielleicht im Einzelfall eine Abwägung treffen, ist das denn wirklich politisch brisant oder nicht und das will man nicht. Also ist jetzt vorgegriffen, ich bin gespannt, was dann am Ende des Tages rauskommt, aber generell ist die Gefühlslage so, sobald ein Verwaltungsgericht sich mit politischen Fragen beschäftigen muss, sucht es den schnellsten Ausweg und da findet man irgendwas, warum die Fristen verstrichen sein sollen oder man erfindet irgendwas anderes und ich sage jetzt wirklich dezidiert erfinden, weil ich habe schon Verfahren gehabt, wo man einfach sagt, ja, der Herr Moser ist ein Querulant, der hat schon 3 Anfragen innerhalb eines halben Jahres an die Bildungsdirektion gestellt und deshalb kriegt er diese Antwort nicht. Und das Verwaltungsgericht hat es einfach durchgewunken. Und der Verfassungsgerichtshof hat es dann auch aufgehoben, muss man auch dazu sagen. Aber auf der unteren Ebene der Verwaltungsgerichte habe ich teilweise schon ein Gefühl des Verlassenseins, wenn es darum geht, wirklich Dinge im Detail abzuwägen. Das wollen sie offenbar nicht und das tun sie auch nicht. Mit Ausnahmen muss man auch sagen, es hat eine sehr gute andere Richterin gegeben, ich habe es eh schon mal erwähnt, die dann zum VfGH gegangen ist, amtswegig, und der dann festgestellt hat, dass Teile des Bildungsdokumentationsgesetzes verfassungswidrig waren, die eben Auskünfte komplett verboten haben. Und es gibt jetzt eine Nachfolgebestimmung, die genauso verfassungswidrig ist. Und ich bin sehr gespannt, was der Herr Bildungsminister von der Transparenzpartei da tun wird. Aber generell ist es eben im IFG so, du hast diese Abwägungspflicht und da muss man dann halt auch entscheiden, geht's oder geht's nicht im Einzelfall. Und wenn du jetzt Kafka ansprichst, das ist schon relevant auch für die Informationsfreiheit, weil die Informationsfreiheit auch das Archivrecht betrifft, was man bis jetzt in Österreich irgendwie so halb verschlafen hat, meiner Meinung nach. Das Bundesarchivgesetz ist nicht angepasst worden und die meisten Bundesländer haben in ihren Archivgesetzen pro forma Anpassungen gemacht. Was einfach alle irgendwie nicht gecheckt haben, ist, dass die Schutzfristen tot sind. Die Schutzfristen, das sind Fristen, die besagen, ja, 30 Jahre lang darf man auf Archivrecht gar nicht zugreifen. Aber diese Schutzfrist verunmöglicht die Abwägung im Einzelfall. Und die Abwägung im Einzelfall ist nicht nur im IFG vorgesehen, sie ist auch in Artikel 22a BVG vorgesehen. Das heißt, wenn ich dort drinnen schon die Abwägung im Einzelfall vorgesehen habe und laut Judikatur des VfGH auch in Artikel 10 Absatz 2 EMRK, dann kann ich als einfacher Gesetzgeber nicht einfach Schutzfristen vorsehen, die keine Abwägung ermöglichen. Dadurch ist jede Schutzfrist in jedem Archivgesetz in Österreich verfassungswidrig. Aber Sie wollen es nicht glauben und Sie werden es halt auch herausfinden müssen. Das ist auch so ein Thema, dem ich mich momentan widme. Und ich hoffe, ich habe halt recht und sonst halt nicht.
Vielleicht ganz kurz zum Aufdröseln. Also im Bundes-Verfassungsgesetz und in der Europäischen Menschenrechtskonvention, wenn es um die Meinungsfreiheit geht.
Bei der EMRK hat jetzt der VfGH wirklich explizit gesagt, eben im Zusammenhang mit dieser Geschichte mit dem Bildungsdokumentationsgesetz, dass der Gesetzgeber keine absoluten Verschwiegenheitspflichten vorsehen kann, die eine Abwägung im Einzelfall verunmöglichen. Und das tut die Schutzfrist. Und damit ist sie verfassungswidrig.
Jetzt würde ich eh ganz gerne da ein bisschen nachhaken. Du hast schon angesprochen, Verfahren. Du führst mehrere Verfahren, beziehungsweise bist schon als Querulant bekannt. Mich erinnert das auch ein bisschen an Addendum, wo ich auch sehr oft Anfragen gestellt habe und vor allem in der Anfangszeit oft gar keine Antworten bekommen habe, weil da waren wir halt irgendein obskures Medium, das keiner kennt, das keiner liest, das jetzt nicht sehr viel öffentlichen Druck aufbauen kann, wo jemand wie ich auch jetzt nicht sonderlich gut vernetzt war damals, wo man sich einfach dachte, naja, warum sollte man denen überhaupt antworten? Das war so ein bisschen der Vibe, den ich hatte. Oder manchmal hat man dann geantwortet, sie wollen es aber genau wissen. Und ich habe das damals noch als Ritterschlag empfunden. Erst aus heutiger Sicht habe ich dann später gemerkt, das heißt eher ein, sie sind nervig. Und warum wollen sie das so genau wissen? Das kostet uns nur Arbeitszeit bzw. Lebenszeit. Und wir wollen gar nicht so sehr ins Detail gehen. Aber damals habe ich auch gedacht, ja, das ist jetzt ein Lob, dass man es so genau wissen will. Und mehr war es eher so durch die Blume gesagt, sie nerven.
Wenn ich da kurz reingrätschen darf, ich mache dieselbe Erfahrung und es ist teils so. Also teilweise gehst du ihnen wirklich auf den Keks. Und teilweise sind sie aber auch froh, weil man muss ja sagen, Medien haben auch eine durchwachsene Qualität. Und ich habe es eh schon öfter angesprochen, ich bin auch nicht fehlerfrei. Aber ich habe schon auch immer wieder das Gefühl gehabt bei staatlichen Stellen, dass wenn man ein Mehr an Informationen haben möchte, sie schon auch dankbar dafür sind, dass man sich einer Thematik differenziert widmet. Also wenn mir jetzt irgendwer schreibt, ja, wir geben jetzt für die FPÖ in diesem und jenem Bereich mehr Geld aus und dann sage ich, ja, wie viel Geld? Und dann sagen sie mir's und dann schreiben sie mir, ja, wenn sie es wissen möchten, dann können wir ihnen auch gerne auch sagen, was wir in den letzten Jahren für die anderen Parteien da ausgegeben haben und sage, ja, bitte, natürlich, ich will mir das ja anschauen oder ich will ja einen Vergleich haben. Und da habe ich dann schon das Gefühl, dass man nicht undankbar ist, dass das jetzt nicht nur ein Hinklatschen wird und haha, die FPÖ ist jetzt an der Regierung und huhu, man gibt jetzt da zu viel Geld für sie aus. Ja, das kann es auch nicht sein, sondern wenn dem so sein sollte, dann zeigt man es natürlich auf und wenn dem nicht so ist, dann setzt man es halt in einen Kontext. Aber ja, wie du sagst, es kann auch sein, dass die Leute sich papiert fühlen, wenn man halt noch den fünften Beistrich von links hinten auch noch wissen möchte.
Mir fällt da ein, unsere Geschichte bei Addendum zum sogenannten Deportation Gap, da haben wir versucht auszurechnen, wie viele Menschen in Österreich sind, obwohl sie eigentlich nicht mehr hier sein dürften. Und da gibt es auch von der Uni Wien eine Studie und die haben das eben sogenannte Deportation Gap. Was die aber gemacht haben, ist, dass sie sich halt angeschaut haben, die negativen Asylentscheidungen und die dann gegenübergestellt haben mit der Zahl der Abschiebungen und dann halt so einen Deportation Gap errechnet haben. Und dann gesagt haben, okay, wenn die Menschen eigentlich abgeschoben werden müssten, weil sie eben einen negativen Asylbescheid haben und auch nicht sonst wie irgendwie einen Status haben und gleichzeitig es aber nur ganz viele Abschiebungen gibt, dann haben die gedacht, gut, diese Zahl, diese Differenz ist dieser Deportation Gap und haben dann gesagt, über die Jahre hinweg haben wir da jetzt Zehntausende von Menschen, die eigentlich gar nicht hier sein dürften, die nicht abgeschoben werden können und mit diesen Menschen müssen wir irgendwie umgehen und wir müssen eine Lösung finden. Also die haben jetzt nicht so gerechnet, um zu sagen, schaut her, wie viel Illegale da sind, sondern eher schaut her, wie groß das Problem ist von Menschen, die man nicht abschieben kann, obwohl sie aber auch keine Flüchtlinge sind und auch nicht subsidiären Schutz genießen.
Und die sind aber auch nicht alle da. Es sind ja einige von denen schon längst woanders weitergereist. Ich kann mich erinnern, wir haben ja irgendwann einmal so ein substanzielles Problem gehabt mit Indern, die über Serbien eingereist sind und dann in Österreich Anträge gestellt haben, aber gleich weitergereist sind in andere Schengen-Staaten. Und die wären dann in dieser Studie quasi in Österreich aufhältig. Ne?
Ganz genau. Also viele reisen ja weiter oder stellen woanders einen Antrag. Und die Deportation Gap-Zahl kann auch nicht damit umgehen, dass es manchmal ein und dieselbe Person ist, die vielleicht auch wieder einen Antrag stellt, Jahre später. Also man hat einfach nur eine, unter Anführungsstrichen, Milchmädchenrechnung gemacht. Und da habe ich auch beim Innenministerium dann angefragt und da haben die mich, muss ich jetzt auch mal lobend erwähnen, eingeladen und ich habe mit zwei von ihrer Statistikabteilung dann auch relativ lang gesprochen, die mir erklärt haben, wie sie ihre Statistik aufbereiten, wie sie das machen, dass man auch eben, wenn man da einfach nur gegenüberstellt, die Zahl der negativen Asylbescheide und auch der Abschiebungsentscheidungen quasi mit der Zahl von den tatsächlichen Abschiebungen, wo er dann auch noch Sie wiederum auch ganz gerne tricksen mit den Zahlen, weil Sie nehmen dann auch mit, wenn zum Beispiel ein Obdachloser aus Ungarn, wo ja Betteln verboten ist, nach Österreich kommt und der wird dann irgendwann eingesammelt und dann sagt man, schaut her, wir haben 300% mehr Abschiebungen, dass da aber auch viele Obdachlose aus anderen Ländern sind, die einfach kein Bleiberecht in Österreich haben, weil sie keinen Verdienst haben und nichts dergleichen und die dann einfach in einen Bus gesetzt werden und wieder zurückgebracht werden nach einer zweistündigen Fahrt. Da tricksen sie ja auch ein bisschen gern mit den Zahlen nach oben, weil das ist ja nicht
das. Das ist auch eine Abschiebung, aber nicht das, was der landläufige Mensch darunter versteht.
Genau. Aber da haben sie sich zumindest, weil sie eben gesehen haben, ich bin erstens bereit, meine Meinung zu ändern und zweitens sitze ich einem Missverständnis auf, das nicht mein Missverständnis war, sondern es war wirklich in dieser Studie zum Deportation Gap, das haben sie sehr gerne aufgeklärt und haben sich da auch wirklich die Zeit genommen. Also es ist nicht immer so, dass man mit den Behörden in offene Konfrontation treten muss, vor allem wenn man Bereitschaft zeigt und sagt, ja, komme ich gern vorbei und lass mir das erklären.
Du hast auch die Zeit gehabt, muss man dazu sagen, bei Addendum war das der große Vorteil, den gibt es in vielen anderen Medien einfach heute nicht mehr, dass man irgendwie die Zeit hätte, wohin zu fahren und das zu machen, das ist schwierig. Aber wenn mich wer einlädt, komme ich immer gern. Das ist ja das Problem, dass man mit mir oft gar nicht sprechen will. Und ich habe vor kurzem eine ähnlich positive Erfahrung gemacht, weil du das gerade ansprichst. Ich habe gegen ein Unternehmen, das in Vorarlberg ganz, ganz knapp ins IFG hineinfällt. Also ich habe da wirklich lange gerechnet, ob die reinfallen oder nicht, mit den Prozenten an Eigentümern. Das aber substanzielle Subventionen der öffentlichen Hand erhält und seit Jahren Informationen veröffentlicht, deren Wahrheitsgehalt allgemein angezweifelt werden. Und diese Informationen habe ich angefragt bei Ihnen und Sie haben dann gesagt, na, Geschäftsgeheimnis, Ding, Dang, Dong, und Sie geben mir das nicht her. Und das Verfahren beim Landesverwaltungsgericht war schon am Laufen. Und dann hat aber dieses Unternehmen eine neue Leitung bekommen und diese neue Leitung war dann zufällig im ORF-Landesstudio und ist dann zu mir gekommen und hat gesagt, na, ob wir darüber reden können. Und gesagt, ja, natürlich, na, ich kriege diese Zahlen alle und dann aber noch die Bitte, ob man das nicht mit einem Interview verknüpfen, dass man das dann auch darlegen kann. Und das habe ich eigentlich sehr positiv gefunden, weil ich mir gedacht habe, es ist in Vorarlberg einfach so üblich, dass man sich irgendwo versteckt und nicht mit einem redet und nicht versucht, Dinge zu erklären, sondern einfach sich auf eine Minimalposition zurückzieht und sagt, das geht mir sicher nicht. Und dann halt einfach jahrelange Prozesse in Kauf nimmt, wo man dann am Ende verliert und dann die Corona-Förderungen von den Vorarlberger Hoteliers, die man so dringend als Parteispender braucht, doch hergeben muss und dann plötzlich drauf kommt, ah, na, die Journalisten veröffentlichen die ja nicht alle mit Namen, sondern die nehmen halt, die schauen sich das halt an, ob irgendwo eine Sauerei dabei ist und nehmen sich halt einzelne Beispiele raus. Aber das, wir haben ja nicht gesagt, ja, die Frau Huber in Waldemarlberg hat für ihr Privatzimmer 3.000 Euro gekriegt oder so. Das war ja dann nicht die Geschichte. Aber Hauptsache, das Land hat 5.000 Euro für eine Studie ausgegeben, warum sie das nicht beantworten müssen und hat das Ganze dann bis in die Instanzen gezogen. Man kann es so machen, aber man kann auch miteinander reden. Also man muss ja dann, auch wenn man miteinander redet, nicht auf einen grünen Zweig kommen, aber alleine schon einmal das Angebot, dass man über die Thematik spricht, was will der Journalist mit der Information, wie weit kann die Behörde aus ihrer Sicht gehen, was die Informationsbeteiligung betrifft, das wäre schon sehr schön, aber das findet halt einfach nicht statt. Also das Land Vorarlberg versucht einfach mit allen Mitteln zu verhindern, dass ich an die E-Mails des Wirtschaftsbunds komme, zum Beispiel. Und das ist halt auch eher ein Trauerspiel, weil sie werden es nicht verhindern können. Aber sie versuchen es halt. Und dann denke ich mir, ja, probiert es halt. Wenn ihr glaubt, dass ihr damit besser davon kommt, als es einfach herzugeben und zu sagen, ja, das war damals ein Fehler und da sind sie jetzt und wir machen jetzt Tabula Rasa. Na, da kommt man nie drüber, über diese innere Hürde, kommt mir vor. Dass man einfach einmal sagt, ja, das war der Fehler, da ist es und das war's. Und man steigt aber am Ende des Tages so viel besser aus auch. Wir haben, um noch ein anderes Beispiel zu nennen, einen Bürgermeister gehabt in Vorarlberg, der mit einem Müllauto unterwegs war, für das er keinen Führerschein hatte. Und ein Kollege hat dann damals die Geschichte gemacht und dann haben wir auch bei der Polizei angefragt und die haben dann gesagt, naja, weil der Bürgermeister hat auch noch den Führerschein in die Kamera gehalten und da war halt diese Führerscheinklasse nicht drauf, die man braucht, um diesen Müllwagen zu fahren. Und dann hat die Polizei gesagt, na, es könnte ja sein, dass hinten was anders draufsteht auf dem Führerschein als vorne. Da gesagt, die wollen uns doch nur papieren. Dann habe ich extra die, ich glaube, Führerscheinverordnung. Das heißt, ja, da gibt's eine, wo explizit drinnen steht, dass hinten das gleiche draufzustehen hat wie vorne. Und damit war die Sache erledigt. Und dann hat der Bürgermeister das dann aber, auch nachdem er sich anfänglich etwas gesperrt hat, hat er das dann eingeräumt und hat gesagt, na, das war ein Fehler und er zeigt sich auch selber an und das tut ihm leid. Und damit, blöd gesagt, ist der Bürgermeister fast besser ausgestiegen wie mir, weil, ich meine, wir haben die Geschichte gemacht, weil es war ein Gesetzesbruch durch einen Bürgermeister, da kannst du auch nicht so tun, als hätte das nicht stattgefunden. Andererseits ist das eine Geschichte, wo einige Leute vielleicht sagen würden, eine Petitesse oder der Vater in der Fußgängerzone 5 Meter mit einem Ding und der ORF kommt und haut ihm das zu. Es ist in der öffentlichen Darstellung eine schwierige Sache, jedenfalls.
Das war reflexartig auch mein Gedanke. Ja, so ein, okay, der ist halt als Bürgermeister kurz mit Müllwagen
gefahren.
Aber er hat
halt gegen das Gesetz verstoßen. Und wie gesagt, wie würde man reagieren, wenn es heißt, der ORF hat erfahren, dass der Bürgermeister gegen das Gesetz verstößt und man hat aber die Geschichte nicht gebracht? Ich finde, das geht halt auch nicht.
Und wir wissen, dass der ORF es sowieso nie den Leuten recht machen kann. Weil entweder er ist zu pingelig oder ist zu wenig pingelig oder zu politiknah oder in deinem Fall nervt die Politik oder die Landesverwaltung zu viel. Also das liegt fast schon im Wesen des ORFs, dass immer irgendwer ein Problem haben und finden wird.
Im Wesen der Medien vielleicht insgesamt, beim ORF ist es vielleicht etwas verschärft, aber auch bei Medien, wo ich früher war, war es halt immer die Medien. Und wurscht, was man gemacht hat, man kann es den Leuten nicht recht machen. Aber long story short, ich glaube, dieser Bürgermeister hat die richtige Strategie gefahren und er hat sich entschuldigt und die Sache war aplaniert. Nicht nur aplaniert, sondern jeder hat sich gedacht, der Mäh. Und das schaffen aber ganz viele nicht. Die glauben, wenn sie was zugeben, dann sind sie die Dummen. Und das muss nicht immer so sein. Wir machen alle Fehler, ich auch.
Weil du jetzt viel von der fehlenden Transparenz im westlichsten österreichischen Bundesland sprichst, ich möchte auch kurz hinzufügen, die fehlende Transparenz beim Bund selbst. Ich versuche seit geraumer Zeit immer wieder, weil ich es auch wirklich brauche für Publikationen. Also ich schreibe gerade einen Beitrag zum österreichischen Waffenexportrecht, zum Kriegsmaterialgesetz für eine englischsprachige Publikation und dafür wollte ich halt auch wissen, wie Österreich das in der Praxis handhabt und nicht nur, wie es dann eben für mich passiert ist, verwiesen werden auf diese wirklich schwer zu lesenden EU-Zahlen, weil die sind, wenn du da nicht eingelesen bist, wirklich nicht verständlich. Und in Deutschland zum Beispiel gibt es ja auch einen jährlichen Bericht über deutsche Waffenexporte. Schon klar, Österreich ist nicht so groß wie Deutschland, vielleicht auch nicht so ein wichtiger Waffenexporteur, aber es werden trotzdem Rüstungsgüter aus Österreich auch exportiert. Und eine ganz entscheidende Frage, die sich für mich gestellt hat, war, ob es aus Deutschland oder aus einem sonstigen Land Rüstungsexporte gegeben hat, nicht nach Österreich, sondern über Österreich in Richtung Israel. Weil Österreich selbst, da habe ich mir auch die Frage gestellt, haben wir irgendwas nach Israel geliefert, weil das ja gerade auch völkerrechtlich und auch international so problematisiert wird, die Frage Rüstungsexporte nach Israel während des Gaza-Kriegs. Dass Österreich da nichts exportiert hat, kann ich mir schon gut vorstellen, weil wenn, da hätten wir das mitbekommen, wenn auf einmal Steyr da irgendwas exportiert und dann wird das im Gaza-Krieg eingesetzt. Aber es ist auch interessant, weil auch im Kriegsmaterialgesetz geregelt, ob es Waffen- und Rüstungsexporte gegeben hat, die über österreichisches Gebiet in Richtung Israel erfolgt sind. Weil, und so viel wage ich schon zu behaupten, weil Österreich würde das nicht zulassen und angeblich hat Österreich auch einen solchen Rüstungsexport über österreichischen Luftraum untersagt. Nur keiner sagt mir das ganz offiziell, weil das vielleicht wieder politisch zu heikel ist, wenn Österreich da irgendwie Waffenexporte aus Deutschland nach Israel nicht erlaubt hat. Der langen Rede kurzer Sinn, gerade bei dem Thema, und ich weiß schon, ist heikel und so weiter, ist man wirklich, wirklich intransparent und wirklich, wirklich nicht willens, das mit mir zu teilen. Und da leidet dann auch die Qualität von meinem akademischen Artikel. Warum? Weil die haben mich ja eingeladen, weil sie wissen wollten, wie Österreich mit Rüstungsexporten umgeht. Deswegen haben die ja extra jemanden aus Österreich gesucht, weil die wissen wollen, spielt da die Neutralität eine Rolle oder allgemein die Menschenrechte oder das Waffenhandelsverbotsvertrag oder eben die österreichische Rechtslage, wie ist die ganz allgemein, weil die ist ja älter als der Waffenverbotsvertrag, nicht der Waffenverbotsvertrag, sondern der Waffenhandelsvertrag, der Arms Trade Treaty. Und wir haben ja da, wie der in Kraft getreten ist, ganz stolz gesagt, unsere Rechtslage ist schon längst auf dem Stand, auf dem sie sein müsste, aufgrund des Waffenhandelsvertrags. Also wir müssen gar nichts mehr ändern, weil wir sind ohnehin schon ein Musterschüler. Andere Länder können sich an uns orientieren und der Vertrag besiegelt bzw. kodifiziert nur das, was Vorbildländer wie Österreich ohnehin schon längst in ihre Rechtslage umgesetzt haben. Da lange Rede kurzer Sinn, es gibt auch so einzelne Teilbereiche, wo man merkt, dass die Politik sich verdammt schwer tut. Und gerade Rüstungsexporte aus Österreich ist so einer. Und erinnere dich an Andreas Wetz, der hat ja auch immer wieder versucht, Geschichten darüber zu lancieren, hat sie auch immer wieder gebracht. Der hat auch diese Statistiken dann schon verstanden, er hatte sicher auch ganz gute Kontakte. Aber das kann es halt auch nicht sein, dass du als Journalist gute Kontakte haben musst, dass sich vielleicht einer erbarmt oder einer, weil er denkt, du berichtest so, wie er das vielleicht gerne hätte oder zumindest so, dass es ihn nicht allzu sehr stört, dass dir dann Zugang gegeben wird zu solchen essentiellen Informationen, weil ob Österreich exportiert, was Österreich exportiert und was auch durch Österreich exportiert wird oder geliefert wird, das ist schon eine ganz, ganz wichtige Frage, wo man sagen kann, da ist öffentliches Interesse da und da verwehrt man sich.
Ja, also es ist ein sehr schwieriger Grenzfall in zweierlei Hinsicht. In der einen Hinsicht, weil es eben Waffenexporte sind und das auch ein starkes sicherheits- und außenpolitisches Thema ist und zwingende außenpolitische, integrationspolitische etc. Gründe sowie die nationale Sicherheit, Verschwiegenheitsgründe nach § 6 Informationsfreiheitsgesetz sind. Und in der anderen Hinsicht ist es schwierig, weil es Informationen sind, die für dich nicht leicht lesbar sind und die Behörde dich darauf verweisen kann, dass es diese Informationen ja schon gäbe. Und
weil das haben sie gesagt, ja, das wird ja eh alles an genau, die EU gemeldet eben. Und es gibt ja diese offiziellen EU-Zahlen.
Und dann müssen sie dir keine Information geben, sie können dir verweisen, dass sie ja schon besteht. Und dann ist natürlich die Frage, sind diese Informationen verständlich für dich oder nicht?
Nein.
Eben. Und da gibt's gute Judikatur, ich habe jetzt die Verwaltungsgerichte ein bisschen gebasht, in dem Fall war es eine gute Judikatur des Landesverwaltungsgerichts Vorarlbergs, muss man auch einmal sagen, Fall Maximilian Werner gegen die Bürgermeister, also er hat sich das angetan, im Vorarlberg sind die Bürgermeistergehälter nicht einheitlich geregelt, sondern die Gemeinden haben eine gewisse Bandbreite, in der sie das beschließen können und der Bürgermeister hat deshalb in jeder Gemeinde ein bisschen anderes Gehalt und er wollte wissen, was verdient ein Bürgermeister wo und dann hat es Bürgermeister gegeben, die sich einfach geweigert haben, das herzugeben und gesagt, nein, das steht ja eh im Gehaltsgesetz, Paragraph sowieso, mit Paragraph sowieso und sowieso, mit dieser Inflationsanpassung der letzten 10 Jahre und das kannst du ja dann ausrechnen. Und das Landesverwaltungsgericht hat, meiner Meinung nach zu Recht, nicht nur weil der Journalist Recht gekriegt hat, sondern weil es einfach schlüssig ist, gesagt, wenn das schon so viel Aufwand erfordert, diese Informationen zu bearbeiten und zu berechnen, um sie für einen selber verständlich zu machen, dann kann man nicht davon sprechen, dass diese Information schon vorliegt, wenn sie mehrere Rechenwege erfordert. Das halte ich für vernünftig. Und wenn diese Exportzahlen so verklausuliert sind, dass sie unverständlich sind, dann ist die Information nicht dadurch erteilt, dass ich darauf verweise. Aber auch das wird man, fürchte ich, ausjudizieren müssen.
Ich muss mich schon sagen, das ist wirklich ernüchternd, weil man sich manchmal denkt, ich habe nicht mal böse Absichten. Es geht einfach darum, ich wurde für eine Spezialausgabe von einem akademisch durchaus renommierten Journal gefragt, ob ich ein Kapitel zu Österreich bzw. einen Artikel zu Österreich schreiben könnte, weil die das so interessant finden aus Sicht der Neutralität. Spoiler, die Neutralität spielt bei Waffenexporten gar keine so große Rolle. Viel wichtiger bei Waffenexporten ist die Frage der Menschenrechte. Wir haben damals in den 80er Jahren das Kriegsmaterialgesetz geändert. Übrigens aufgrund einer Initiative von Heinz Fischer wegen den Waffenexporten von Österreich in lateinamerikanische Diktaturen. Die Chile-Panzer hat man das genannt. Oder eben auch in die damalige Militärdiktatur in Argentinien. Und da hat ein junger Heinz Fischer...
Denk an die ganzen Mopeds, die wir dann nach Libyen geliefert haben, oder die... Ja.
Aber das ist wenigstens kein Kriegsmaterial.
Ja, naja, das waren ja keine Mopeds, das war Kriegsmaterial. Das war als Mopeds getarnt.
Ach so, das musst du jetzt erzählen. Das kenne ich nicht, das will ich jetzt von dir hören. Was ist das ungefähr?
Ja, jetzt hast du mir auf dem falschen... Also wir haben natürlich die Noricum-Causa, wo es aber um Iran und Irak gegangen ist.
Da haben wir einfach beide beliefert.
Genau, da haben wir einfach beide beliefert, aber auch so getan, als würden wir keinen beliefern. Und im Fall von Libyen, wenn ich mich richtig erinnere...
Der Kreisky hat damals gesagt, macht das unter der Tuchend.
Ja.
Also unterm Tuch.
Ja, unterm Leintuch. Die Tuchend ist ja das Leintuch.
Trotzdem ein Tuch.
Ja. Unter der Decke, würde man halt sagen. Ja, Libyen hat man halt dann einfach als Mopeds getarnte Waffen geliefert. Das ist das, was ich noch in Erinnerung habe. Die Details müsste ich selber nachlesen.
Bei der nächsten Folge. Aber genau, das Kriegsmaterialgesetz verbietet nicht nur Exporte in kriegführende Länder, weil das würde die Neutralität verlangen. Dass Österreich entweder an alle kriegführenden Länder Waffenexporte von Privaten erlaubt oder an keinen. Aber wir sind da strenger. Wir sagen, sowohl in zwischenstaatliche Kriege keinerlei Waffenexporte als auch nicht in Bürgerkriege. Die Neutralität interessiert sich nicht für Bürgerkriege. Sie interessiert sich formal gesehen nur für zwischenstaatliche Kriege. Und sogar bei Spannungen, also sogar bevor ein Krieg entsteht oder wenn ein Krieg entstehen könnte, dürfen keine Waffen geliefert werden. Also unser Neutralitätsgesetz ist nicht so streng wie unser Kriegsmaterialgesetz. Wir gehen weit über die Neutralität hinaus. Und das Zweite noch, warum viele Waffenexporte scheitern aus Österreich, weil sie keine Genehmigung bekommen. Die muss erteilt werden vom BMI im Einvernehmen mit dem BMI, also mit dem Außenministerium, ist, weil halt die Menschenrechtslage in vielen Ländern, wo zum Beispiel Steyr exportieren will, nicht die beste ist. Und da ist halt diese Abwägungsfrage. Schwere Menschenrechtsverletzungen sollen nicht mit österreichischen Rüstungsgütern, also mit österreichischen Waffen, begangen werden. Das hat aber mit der Neutralität nichts zu tun. Und der Waffenhandelsvertrag, den ich vorhin genannt habe, der Arms Trade Treaty, gilt genauso auch für nicht-neutrale Staaten. Und der hat, glaube ich, das letzte Mal, als ich nachgesehen habe, das war heute zufällig, weil ich heute bei einer Vorlesung darüber gesprochen habe, deswegen habe ich es auch jetzt noch so im Kopf, oder es ist so ein Thema, das ich kurz ansprechen möchte, hat 114 Vertragsparteien. Und das sind nicht 114 neutrale Staaten, aber 114 Staaten, die zumindest offiziell sich dazu bekennen, dass mit ihren Waffen, also den Waffen, die auf ihrem Gebiet oder von ihnen selbst produziert werden, keine schweren Menschenrechtsverletzungen begangen werden sollen. Hat aber mit der Neutralität nichts zu tun. Jetzt möchte ich einfach noch einmal, du hast mir zugenickt, ich möchte auch den Hörerinnen und Hörern sagen, der Moritz hat mir zugenickt, so quasi, okay, fertig. Jetzt möchte ich zum Abschluss noch mal ganz kurz fragen, weil du eben gesagt hast, dass du Verfahren führst. Ich führe ja keines, ja. Aber was hast denn du da so, vielleicht Erfolge, die du vielleicht auch kurz erwähnen möchtest, weil ich glaube, du hast schon den ein oder anderen Erfolg auch gefeiert, wenn es darum geht, für mehr Transparenz in diesem Land zu sorgen.
Naja, Erfolg ist vielleicht zu viel gesagt, aber diese Bildungsdokumentationsgeschichte hat mich doch tatsächlich sehr gefreut, weil...
Was ist da passiert?
Naja, da ist es darum gegangen, ich wollte Matura-Daten haben, nach Schulstandort und Jahr, und diese Matura-Daten wollte man mir nicht geben, denn im Bildungsdokumentationsgesetz hat es eine Bestimmung gegeben, die jede Auskunft auch von aggregierten und anonymisierten Daten verbietet. Das ist schon sehr spannend. Und da hat dann das Bundesverwaltungsgericht, die Richterin, die Zuständige, gesagt, na, das hält sie für verfassungswidrig. Ich habe es auch so gesehen, ich habe das auch reingeschrieben in den Antrag, und sie ist dann damit zum VfGH gegangen, und der hat es dann auch wirklich im Nachhinein für verfassungswidrig erklärt. Im Nachhinein, weil, und nicht aufgehoben, weil die Bestimmung da schon aufgehoben war, weil man durch die Einführung der Informationsfreiheit alle diese Nebengesetze auch anpassen musste, und man hat auch das Bildungsdokumentationsgesetz angepasst, aber inhaltlich eigentlich nicht wirklich, denn es wird weiterhin jede Informationserteilung in diese Richtung verboten. Ich habe jetzt auch schon neue Anfragen beim Bildungsministerium gestellt. Das Bildungsministerium behauptet jetzt, sie haben überhaupt keine Matura-Daten von den Schulen.
Also wir wissen nicht, wie gut unsere Matura-Schüler und Schülerinnen sind.
Genau, ich habe ihnen jetzt gesagt, ich würde gerne wissen, welche Daten habt ihr denn eigentlich, wenn ihr diese Daten nicht habt? Jetzt warte ich auf diese Anfrage. Das ist auch wieder ein Informationsbegehren gewesen. Und lustigerweise, also im Gesetz steht ja eigentlich drinnen, dass diese Anfragen ohne unnötigen Aufschub zu beantworten sind, jedenfalls aber innerhalb von 4 Wochen. Und lustigerweise ist es immer so, dass die Behörden am letzten Tag von 4 Wochen beantworten. Und das muss immer sehr viel Arbeit sein. Aber eigentlich muss man sagen, wenn man jetzt auf die Idee kommen würde, dass sie eigentlich gar nicht 4 Wochen gebraucht haben, sondern mir einfach nur papieren wollen, dann handeln sie eigentlich gesetzwidrig, weil sie dürfen das nicht mit unnötigem Aufschub behandeln. Und sie behandeln es aber mit unnötigem Aufschub. Das trifft auf das Amt der Vorarlberger Landesregierung zu, und das trifft auch auf das Bildungsministerium zu, die da in illegaler Weise, aber man hat halt keine Beschwerde dagegen, Informationsbegehren einfach liegen lassen.
Das wollte ich gerade sagen, das wäre die klassische Reaktion aus Laiensicht, aber auch jetzt aus meiner Sicht, ein bisschen ein Laie bin ich ja auch in diesen Themen, sich zu denken, ja okay, es ist illegal, es ist gesetzeswidrig, und was ist die Konsequenz?
Keine, aber nach 4 Wochen müssen sie es halt machen, dann warte halt die 4 Wochen, denke ich immer, wenn sie das Gefühl haben, dass sie damit was gewonnen haben, dann freut mir das recht herzlich für sie. Am Ende des Tages müssen sie die Information verweigern und sie müssen den Bescheid hergeben, das sind dann insgesamt 3 Monate, wenn sie ganz deppert tun, 4 Monate. Aber es ist immer noch recht viel kürzer, als das vorher beim Auskunftsgesetz so war. Also nehme ich das, was ich kriege, und warte halt, bis sie sich dann innerhalb von 4 Wochen nach harter Arbeit und intensivem Anstrengen dazu durchringen, mir zu sagen, dass sie es mir nicht geben wollen.
Ich kann mir gut vorstellen, dass sich da in den Ministerien noch etwas geändert hat. Also früher war der Minister noch jemand, der eine gewisse Autoritätsperson war. Ich habe jetzt das Gefühl, dass in den letzten Jahren das ein bisschen eingebrochen ist, dass man sich gerade in Ministerien oft denkt, Minister kommen und gehen, oft gehen sie schon sehr früh und sehr schnell und sie haben nicht mehr innerhalb ihrer Ministerien dieselbe Autorität. Ich sage jetzt nicht, dass das im Bildungsministerium so wäre, ich weiß es nicht, ich weiß es von keinem Ministerium, aber ich kriege es zumindest manchmal so am Rande bei manchen Ministerien mit.
Das ist sicherlich so. Also das hast du auch gut zusammengefasst. Die kurzen Amtszeiten der Minister tragen da sicher dazu bei, dass die Verwaltung sich einfach selbst führt. Vielleicht auch führen muss, das ist jetzt nicht nur ein Vorwurf an die Verwaltung, aber natürlich ein Minister, der nur wenige Jahre im Amt ist, hat nie so diesen Überblick über die Geschäfte, auch übers Personal und regiert nicht mehr so tief hinein, wie das früher sicherlich der Fall war.
Weil, das ist mir auch aufgefallen, als ich mir das Kriegsmaterialgesetz angesehen habe, das war wieder so ein schöner Gentle Reminder, dass das ja trotzdem monokratische Organe sind, weil es steht im Kriegsmaterialgesetz nicht eine Bewilligung des Bundesministeriums für Inneres oder des Bundesministeriums für europäische und internationale Angelegenheiten, sondern des Bundesministers. Im Übrigen nicht gegendert, dieses Gesetz.
Der Bundesminister ist Behörde, ja. Das ist nicht gegendert, weil man das immer an den Amtsträger im Zeitpunkt des Erlassens des Gesetzes heftet. Also wenn es eine Bundesministerin gewesen wäre, dann wird da die Bundesministerin drinnen stehen. Ja, das, die monokratische Behörde Bundesminister hat den Hilfsapparat Bundesministerium hinter sich. Es ist auch bei Höchstgerichten nicht gern gesehen, wenn man gegen Bescheide von Bundesministerien Beschwerde einlegt.
Fand ich nämlich auch ganz spannend bei der Diskussion, die wir vor ein paar Wochen in Österreich hatten, was wir tun, wenn Drohnen über österreichischem Luftraum sind, die nicht von Österreich selbst sind oder wo man nicht weiß, von wem die sind, wer schießt die ab, wer entscheidet darüber. Und in letzter Instanz kann das dann auch darauf hinauslaufen, dass die Frau Tanner sagt, ich sage, ob die abgeschossen wird oder nicht. Jetzt kann man das irgendwie lustig finden, aber andererseits habe ich
mir
dann
auch... Bundespräsident, das Oberbefehlshaber.
Ja, aber bei solchen Einsätzen kann das auch letztlich nur bei der Verteidigungsministerin liegen. Und weil es ja nicht notwendigerweise...
Nein, das kann tatsächlich auch beim Bundespräsidenten liegen. Auch. Er ist der Oberbefehlshaber und so... Lange das nicht der Verfügungsbefehl ist, sondern die Befehlsgewalt, und in dem Fall ist es das, kann er sagen, schießt ab oder schießt nicht ab. Und er kann auch der TANAP den Befehl erteilen, das zu tun oder nicht zu tun.
Worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, dass das insofern auch gut ist, weil man weiß, eine konkrete Person steht dahinter und steht auch dafür ein. Man kann zum Beispiel, wenn man sagt, das wird jetzt abgeschossen und es fällt dann runter und irgendjemand kommt zu Schaden.
Verantwortlich gemacht werden. Und um das geht's. Das können sich nicht alle immer hinter dem Sarg von jemandem verstecken, der es dann am Ende des Tages gewesen sein soll. Aber ja, man kennt die Menschheit und irgendeinen Weg, nicht verantwortlich gewesen zu sein, findet man immer.
Ja, Bürokratie ist die schrecklichste aller Herrschaftsformen, weil niemand schuld ist, wenn etwas passiert. Sinngemäß Hannah Arendt. Sie hat sich ja schöner formuliert, als ich das jetzt getan habe. Ja, und da fällt mir auch noch ein, letztes noch zu diesem Abschuss und so weiter. Hast du gesehen den Film House of Dynamite?
Nein.
Das ist ein Netflix-Film, da geht es darum, dass eine, also nicht die Atombombe als solches, aber eben ein Nuklearangriff auf die USA ausgeführt wird, auf Chicago, ganz Chicago ausgelöscht wird. Und dann stellt sich die Frage, wie die USA darauf reagieren wollen oder können. Und da ist auch ganz gut dargestellt aus mehreren Perspektiven, dass es in letzter Instanz dann der Präsident, der wird ganz gut dargestellt von Idris Elba. So, einerseits ist er ein cooler Typ, andererseits wird dann auch am Rande gesagt, er ist so wie alle anderen Präsidenten am Ende des Tages auch nur ein Narzisst, der halt ganz gerne über Politik redet. Der langen Rede kurzer Sinn. An ihm hängt dann die Frage, ob er quasi potenziell die ganze Welt auslöscht oder ob es vielleicht Zeit ist abzuwarten, weil eben die Welt ist ein House of Dynamite, deswegen ist der Film auch so genannt. Und da habe ich mir auch gedacht, ja, die USA sind das monokratischste aller monokratischen Organe, weil in Artikel 2 der US-Verfassung steht explizit drin, dass die Exekutive shall be vested in a president, nicht in the president, sondern in einem Präsidenten, sondern ein Präsident hat die Exekutive oder hat die Exekutivmacht und dementsprechend seine Minister sind auch gar keine Minister im eigentlichen Sinn, sondern quasi Hilfsorgane vom Präsidenten. Secretary.
Single Executive Theory.
Oder? Unitary Executive Theory.
Ja, genau. Ja, das monokratische Organ und seine Feinde.
Ja. Jetzt vielleicht noch ganz kurz zurück zur Transparenz. Gibt es vielleicht noch ein Verfahren, das du ganz kurz ansprechen möchtest?
Ja, das mit der Hypo ist doch noch ganz nett.
Bitte.
Ja. Die Hypo Vorarlberg Landesbank Aktiengesellschaft.
Immer irgendwas mit diesen Hypos.
Genau. Hypo Vorarlberg Bank Aktiengesellschaft. Na, Landesbank, das haben sie rausgestrichen. Das sind jetzt nur noch Hypo Vorarlberg Bank AG, ist der offizielle Firmenname, genau. Auf jeden Fall hat sich die engagiert mit einem gewissen Herrn Benko und seinen Unternehmungen und hat da einiges an Geld versenkt. Wie viel wissen wir noch nicht, aber sie hat Rückstellungen im dreistelligen Millionenbereich tätigen müssen, um etwaige ausgefallene Kredite, die nicht mehr einbringbar sind, zu kompensieren. Die Hypo hat laut eigenen Ansichten alles richtig gemacht. Sie hat sich aber auch darüber aufgeregt, dass man das ihr immer unterstellt. Also man hat das nie gesagt, dass man alles richtig gemacht hat, hat der Hypo-Vorstand auch gesagt, Richtigkeit halber. Aber ich hätte auch nie ein Wort der Selbstkritik gehört. Das hat natürlich auch Haftungsgründe, denn sobald ein Bankvorstand sagt, wir haben Fehler gemacht, klingelt der Haftungsalarm und dann könnte er eventuell eben haftbar gemacht werden für gewisse Dinge. Und die Hypo hat da ganz viele spannende Dinge getan in diesem, im Verhältnis zu Herrn Benko und dem ganzen Umfeld. Unter anderem hat der Aufsichtsrat ein Gutachten in Auftrag gegeben und dieses Gutachten ist zu dem Schluss gekommen, dass der Aufsichtsrat keine Fehler gemacht hat und sich an die Business Judgment Rule gehalten hätte. Und der Aufsichtsrat hat dann dieses Gutachten genommen und hat sich anhand dieses Gutachtens selbst entlastet. Und mich würde gern interessieren, was in diesem Gutachten drinnen steht. Außerdem war lange Zeit der Aufsichtsratsvorsitzende der Hypo Vorarlberg ein gewisser Herr Jodok Simmer. Der Name verrät es, er ist Wälder und der Herr Jodok Simmer.
Der Vorname oder der Nachname?
Jodok ist der Vorname.
Welcher von den Namen
beiden,
verrät es? Das
beide
weiß
Namen.
Ich, weil ich habe bei einem Buch mitgeschrieben, dass der Herr Jodok Treu mit herausgegeben hat. Also den Vornamen Jodok kenne ich. Ich habe mich nur gerade gefragt, ist der Vorname oder der Nachname das, was verrät, dass er ein
beide Namen,
aus dem
beide
ist?
Namen implizieren es sehr stark, wobei es auch außerhalb des Waldes Simmers und Jodoks gibt, aber sag einmal, man ist mit dem Treffer nicht ganz daneben, wenn man es sagt. Jedenfalls ist er auch eng verbunden mit der Familie Rauch und ihren Unternehmungen und Stiftungen und sitzt da in mehreren Gremien drinnen. Gleichzeitig hat ein Unternehmen der Familie Rauch einen Kredit bekommen bei der Hypo Vorarlberg. Und jetzt war meine ganz einfache Frage an die Hypo, hat denn der Herr Simmer bei diesem Kredit mitgestimmt? Weil er war im Kreditausschuss auch. Und das wollte mir die Hypo bis heute nicht beantworten. Sie hat gesagt, na, das liegt beim Organ selber, sich dafür befangen zu erklären. Der Herr Simmer war komischerweise nie erreichbar, hat auch nichts dazu sagen wollen. Und es ist aber so, aus rechtlichen Gründen müssen Sie das protokollieren, wie abgestimmt wurde. Also Sie wissen es und Sie wollen es mir einfach nicht sagen. Auch das will ich unter anderem von der Hypo wissen. Die Hypo sagt jetzt aber, sie fällt nicht unter das Informationsfreiheitsgesetz. Denn, also das war schon insgesamt eine ganz erstaunliche Sache. Die Hypo hat eine Anwaltskanzlei aus Graz beauftragt, sich auch nicht ganz billig, da eine Replik ans Landesverwaltungsgericht zu schreiben. Und also ich muss ehrlich sagen, wenn man vom Lesen dümmer werden könnte, dann wäre ich bei dieser Replik vom Lesen dümmer geworden. Anstelle der Hypo würde ich da ehrlich gesagt auch Regress an diese Kanzlei stellen, weil man kann schon argumentieren, aber so wie die argumentiert haben, kann man nicht argumentieren. Also selten fetzen deppert. Unter anderem haben sie mir Themenverfehlung vorgeworfen, denn die Hypo sei ja gar keine hoheitliche Institution und sie macht auch keine Hoheitsverwaltung und deshalb fällt sie nicht unter das IFG. Also sie haben nie ins Gesetz reingeschaut, ehrlich. Man kann sowas einfach nicht behaupten, wenn man IFG auch nur gegoogelt hat, weil das Wesen dieses Gesetzes ist es eben, dass es nicht nur auf die Hoheitsverwaltung anwendbar ist. Dann sagt die Hypo abseits davon, naja, und sogar wenn dem so wäre, dann wären sie eine börsennotierte Gesellschaft. Denn börsennotierte Gesellschaften sind von der Informationsfreiheit ausgenommen, weil man sagt, diese börsennotierten Gesellschaften, die haben eh schon so viele Berichtspflichten, da kann man ihnen nicht zumuten, dass sie, sogar wenn sie staatsnah sind, und es geht ja eben nur um diese staatsnahen Betriebe und die Hypo steht zu über 76% im Eigentum des Landes Vorarlberg, dass die da auch noch Anfragen von irgendwelchen Wursteln beantworten müssen. Das geht nicht. Deshalb hat man im IFG eine eigene Ausnahme geschaffen. Die Verfassung sieht es auch vor, dass man solche Ausnahmen schaffen kann. Sie sagt aber, sie müssen gleichwertig sein. Und das ist diese Ausnahme halt eben nicht aus meiner Sicht. Und wir werden auch sehen, was der Verfassungsgerichtshof dazu sagt. Gleichzeitig glaube ich auch nicht, dass diese Ausnahme überhaupt irgendwie auf die Hypo anwendbar ist. Denn die Hypo ist nicht börsennotiert. Die Hypo ist ein Unternehmen, das als Aktiengesellschaft eingerichtet ist, aber nicht alle Aktiengesellschaften notieren an der Börse. Denken wir zum Beispiel an die ÖBB. Die Hypo emittiert aber selber Wertpapiere. Sie ist Emittentin im Sinne des Börsegesetzes.
Sie gibt sie aus?
Genau. Sie ist Emittentin, sie gibt Wertpapiere aus im Sinne des Börsegesetzes, zum Beispiel Anleihen. Auch der Herr Benko hat über die Hypo, glaube ich, eine Schuldverschreibung emittiert, wenn ich mich richtig erinnere. Und das machen Banken aber einer gewissen Größe in der Regel. Die Hypo sagt jetzt, ja, dieses Emittieren ist dasselbe wie Börsennotieren, dadurch fallen sie raus. Aber der Begriff der börsennotierte Gesellschaft kommt außer im IFG nur im Aktiengesetz vor und dort wird eben die börsennotierte Gesellschaft als eine Gesellschaft definiert, die ihre eigenen Aktien begibt und nicht irgendwelche Wertpapiere. Also Interessanterweise gibt es irgendeinen Beitrag einer Professorin von der WU, die das auch so sieht und die das spannenderweise kurz vor dem Inkrafttreten des IFG nach einem Vortrag, wo auch immer sie den gehalten haben möge, so veröffentlicht hat. Meiner Meinung nach ist er unhaltbar. Spannend wäre zu wissen, wo der Vortrag war und wer den bezahlt hat. Aber gut, die Hypo stellt sich eben auf diesen Punkt. Auch das Landesverwaltungsgericht hat sich auf diesen Punkt gestellt. Na, die Hypo ist börsennotiert. Es hat mir niemand von Ihnen erklärt und auch das Judikat sagt das nicht, warum jetzt plötzlich die Emittierung von Wertpapieren im Börsengesetz gleichzuschalten wäre mit der Börsennotation im Aktiengesetz. Aber ich bin auch kein Jurist, vielleicht bin ich einfach nur zu dumm, um es zu verstehen. Das ist auch nicht auszuschließen. Jedenfalls wird der Verfassungsgerichtshof dann klären, wer da Recht hat am Ende des Tages. Es kann auch sein, dass er uns nach Hause schickt. Man darf nicht so arrogant argumentieren in solchen Fällen. Aber wo ich durchaus mit Selbstbewusstsein arrogant argumentiere, ist, dass wenn eine Anwaltskanzlei sagt, na, ein Unternehmen in Staatsnähe kann gar nicht unter das IFG fallen, weil es keine hoheitlichen Aufgaben wahrnimmt, dann muss ich ehrlich sagen, dann ist es eigentlich nicht nur eine Frechheit, sondern eine Peinlichkeit seitens der Kanzlei, die ich freundlicherweise hier nicht nennen werde.
Gut gesprochen, Löwe. Gut gebrüllt, Löwe heißt es, aber du hast nicht gebrüllt, sondern gesprochen, warst immer noch sehr ruhig dabei.
Meine Verhältnisse schon, gell?
Eben, deswegen habe ich es extra betont. Und zum Abschluss möchte ich noch ganz kurz etwas anderes aufbringen, weil wir es ja irgendwann einmal besprochen haben. Unsere letzte Folge war nämlich am 16. Oktober und dann am 21. Oktober hat der Verfassungsgerichtshof das ausnahmslose Verbot von Social Egg Freezing als unverhältnismäßig bezeichnet und dementsprechend als verfassungswidrig eingestuft. Weil wir das Thema schon einmal hier hatten, wollte ich zumindest nur ganz kurz, um auch zu zeigen, dass wir bei älteren Themen dranbleiben. Wir bleiben auch bei dem Thema dran. Die Frage börsennotiert, emittieren und so weiter und so fort. Also bitte über den Fortschritt keep me in the loop, beziehungsweise ich sehe es ja eh manchmal, da sehe ich dann so irgendwelche Verfassungsgerichtshofentscheidungen und denke mir, Moment einmal, hat da vielleicht der Moser oder sonst jemand da irgendwas damit zu tun? Es war ja auch so lustig, wie wir uns das Informationsfreiheitsgesetz beziehungsweise eben das Forum Informationsfreiheit angeschaut haben. Wer sind da so die Top 5 von den größten Geheimniskrämern im öffentlichen Bereich? Und du warst für wie viel, für 2, 3 warst ja dann du verantwortlich,
ja,
wenn nicht
hier,
mehr.
Hier und da, es ist genau. Liegt einmal eher an meiner Renitenz.
Ja, aber ich glaube ja, dass viele Verwaltungsbehörden sich einfach denken, okay, und das habe ich ja auch selber bei Addendum gemerkt, die wenigsten Journalisten, wage ich mal zu behaupten, bleiben an einem Thema langfristig dran, weil, wie du schon gesagt hast, Faktor Zeit, man es oft ja auch gar nicht kann und dann verliert man den Überblick und welche Geschichte war da und wenn man halt nicht gleich reagiert, ist es irgendwann gar nicht mehr so öffentliches Thema und vielleicht kommt es irgendwann in die Medien, aber es interessiert zu dem Zeitpunkt auch keinen mehr.
Es ist mühsam, um das zu beackern, denn man muss natürlich auch tagesaktuelle Geschichten machen und so kann man tagesaktuell nicht arbeiten. Oder? Das sind halt immer so langfristige Sachen, die man halt nebenbei macht und wo man am Ende dann vielleicht nicht einmal so eine gute Geschichte rauskriegt. Es kommt ja auch auf die Information drauf an, die man gerne hätte. Also ich habe schon Sachen gehabt, weil man gedacht habe, ich verstehe einfach nicht, warum sie mir die Information nicht geben, aber sie führen lieber ein Verfahren um das andere. Standort von Wahlplakaten ist so eine Geschichte. Da haben sie auch wen am Landesverwaltungsgericht gefunden, der der Meinung ist, dass der Standort eines Wahlplakats eine besonders schützenswerte Date nach Artikel 9 DSGVO ist, unabhängig von der Tatsache, dass man das auch öffentlich sehen kann. Und ja, aber auch da wird man sehen, was die außerordentliche Revision bringt. Aber ich denke mir einfach, das tut dem Land doch nicht weh, sowas herzugeben. Und die Geheimniskrämerei darum an sich ist schon spannend genug. Und auch die wiederholten Interventionsversuche von Seiten des Amtes der Landesregierung in genau diesem Fall sind sehr spannend. Aber ja, am Ende des Tages ist es vielleicht eine sehr lapidare Geschichte. Ich kann es nicht einmal sagen, aber man will es halt nicht hergeben, aus welchen Gründen auch immer.
Wir werden dranbleiben, so wie wir auch beim Thema Social Egg Freezing dranbleiben. Also der Fall war relativ einfach. Eine Frau hat zu einem gewissen Zeitpunkt gesagt, sie weiß noch nicht, ob sie Kinder haben will und sie möchte aber die Möglichkeit, Kinder zu bekommen, aufgrund der Fortschritte auf dem fortpflanzungsmedizinischen Gebiet, diese nützen, um diese Entscheidung weiter in die Zukunft verschieben zu können, nämlich weil es ja die Möglichkeit gibt, durch das Einfrieren von Eizellen, von ihren Einzellen. Und das ist ja aufgrund der gegenwärtigen Gesetzeslage nur dann möglich, wenn es medizinische Gründe dafür gibt. Also wenn es eben eine Frau, denke da an Endometriose beispielsweise, oder eben dann zu einem späteren Zeitpunkt nicht mehr schwanger werden kann, dann ist die Möglichkeit von Eizellen einfrieren gegeben. Aber eben nicht, wenn man einfach sagt, ich möchte jetzt mal Karriere machen und möchte dann vielleicht später aufgrund der mit den eingefrorenen Eizellen schwanger werden. Und da hat eben der Verfassungsgerichtshof gesagt, dass dieses Gesetz, diese Einschränkung von sogenanntem Social Egg Freezing oder eben das Verbot von Social Egg Freezing, also man sagt aus sozialen Gründen, aus privaten Gründen, aus beruflichen Gründen und nicht aus medizinischen Gründen, Eizellen einfrieren und dann später verwenden, dass das verfassungswidrig ist. Und diese Aufhebung tritt am 1. April 2027 in Kraft. Und jetzt möchte ich ganz kurz noch vorlesen von der schon für uns Laien übersetzten Fassung auf der Website vom Verfassungsgerichtshof. Ich zitiere: Der Wunsch, ein Kind zu haben und daher eine natürliche oder medizinisch unterstützte Methode der Fortpflanzung zu verwenden, ist Teil des Privatlebens und damit ein Grundrecht nach Artikel 8 der Europäischen Menschenrechtskonvention. Dieses Grundrecht darf nur beschränkt werden, wenn es etwa zum Schutz der Gesundheit und der Moral oder zum Schutz der Rechte und Freiheiten anderer notwendig ist. Gewisse Formen der künstlichen Fortpflanzung verursachen ethische und moralische Probleme, wie zum Beispiel die Ausbeutung der Gebärfähigkeit der Frau oder die Schaffung ungewöhnlicher persönlicher Beziehungen. Beim Eggfreezing für eine spätere In-vitro-Fertilisation mit den Keimzellen von Ehegatten, eingetragenen Partnern oder Lebensgefährten ergeben sich diese Probleme jedoch nicht. Auch können bzw. müssen gesundheitliche Risiken, die aufgrund der Entnahme von Eizellen für eine nachfolgende In-vitro-Fertilisation entstehen können, mit weniger einschneidenden Mitteln als einem ausnahmslosen Verbot von Social Eggfreezing gemindert werden. So wurden in der öffentlichen Verhandlung vor dem Verfassungsgerichtshof etwa aus medizinischer Sicht angezeigte Altersvoraussetzungen für die Entnahme sowie für die Verwendung von Eizellen genannt. Ganz, ganz wichtig. Und bevor ich da jetzt noch alles weiter vorlese, was man hier merkt, ist, dass das zum Beispiel ein Beispiel dafür ist, für die Rechtsprechung vom Verfassungsgerichtshof, die stärker in Richtung Liberalismus bzw. Freiheit, Entscheidungsfreiheit des Individuums und weniger stark auf andere Einschränkungen, wie zum Beispiel soziale Wertvorstellung oder Druck, du hast das letzte Mal ja auch genannt, das ist ein mögliches Gegenargument oder es ist auch ein Gegenargument zu sagen, ob da nicht die Arbeitgeber sagen, naja, in der Kanzlei jetzt zum Beispiel oder sonst wo, verschieb's halt, lass dir das einfrieren und dann wirst Partnerin und dann mit 45 machen wir einfach eine In-vitro-Fertilisation.
Das wird implizit sicher auf die eine oder andere Art und Weise stattfinden. Der Verfassungsgerichtshof hat aber ja auch ausgesprochen, dass der einfache Gesetzgeber sehr wohl Maßnahmen ergreifen kann, um eben solche Druckmöglichkeiten abzumindern und genau. Auch die Bewerbung einzuschränken.
Genau, und da lese ich jetzt doch noch eine weitere Stelle vor. Der Gesetzgeber kann flankierende Maßnahmen für Social Eggfreezing vorsehen, so etwa Regelungen über Werbung. Dabei hat der Gesetzgeber einen Spielraum. Unter Umständen, diese Frage war vom VfGH nicht näher zu prüfen, können gesetzliche Vorkehrungen, etwa Aufklärungs- und Beratungspflichten sowie Altersgrenzen, verfassungsrechtlich nicht bloß zulässig, sondern auch geboten sein, um eine freie Entscheidung der Frau zu ermöglichen und aus gesundheitlicher Sicht besonders risikoträchtige Konstellationen auszuschließen. Also wie so oft eine Abwägungsfrage und es gibt kein pauschales, jetzt darf man alles machen, sondern man kann grundsätzlich trotzdem sagen, okay, ist das gescheit, dass man einfach beraten wird und eine gute Entscheidung trifft, die aber trotzdem noch immer auf der eigenen Willensbildung beruht.
Dieses Niki-Verfassungsgerichtshof möchte immer, dass die Behörden im Einzelfall abwägen. Wie kann er nur?
Ja, wir haben als Gesellschaft die Differenzierungsfähigkeit vielleicht nicht verloren, aber zumindest ein wenig unsere Kompetenzen in Sachen Differenzierungsfähigkeit eingebüßt, habe ich zumindest das Gefühl.
Sagt es dann den für Asyl zuständigen Richtern am Bundesverwaltungsgericht?
Dieses Fass mache ich jetzt nicht mehr auf. Wir sind bei unserer mehr oder weniger Stunde angelangt. Moritz, sehr schön, dass ich dich da physisch gegenüber von mir sitzen habe. Ich würde sagen, wir beschließen die heutige Folge. Danken allen, die hier reinhören, die uns die Treue halten, die dann auch immer wieder sagen, es hätte ruhig länger dauern können. Aber ihr müsst bedenken, das ist mir nämlich heute wieder aufgefallen, der Moritz sitzt hier sehr angespannt, weil ich ja immer besorgt bin, dass er vielleicht irgendwas umhaut oder irgendwo dagegen haut und ich bei mir selbst auch. Also das ist nicht ganz diese gemütliche Atmosphäre, dass man da auf einer Couch sitzt oder vielleicht kennst du auch diese Videos von diversen Podcasts, wo man dann auf einer gemütlichen Couch sitzt und das Mikrofon irgendwo vor sich hat und man hat ein Riesenteam, die das dann so bearbeiten, dass es trotzdem perfekte Studioqualität hat. Ich sitze halt immer relativ angespannt da, du jetzt gerade auch. Also diese eine Stunde ist auch anstrengend, nicht nur, weil man sich konzentriert beim Reden, sondern auch, weil man sich konzentriert beim Sitzen, damit man nirgendwo dagegen haut. Und das ist dann relativ schwer, das auch rauszubekommen, diese Sounds, weil ich einfach kein Tontechniker bin. Also die Länge der Folge liegt auch daran, dass eine Stunde ungefähr der Richtwert ist, den man in einer angespannten Sitzposition noch halbwegs erträglich verbringen kann.
Als Mensch des 21. Jahrhunderts mit der Aufmerksamkeitsspanne eines Goldfischs.
Ja, dazu gehöre ich sicher auch. Brainrot.
I.O.
Dass die Jugendlichen alle so ganz dringend eben ständig scrollen müssen und sowas wie hier zum Beispiel so jetzt da sitzen oder uns nur zuhören beim Podcast für Jugendliche, das langweiligste überhaupt wäre. Also es wäre schon fast eine Foltermethode.
Also in dem Fall können wir ja sicher davon ausgehen, dass wir nur Zuhörerinnen und Zuhörer eines gesetzten Alters beglücken.
Und Folter liegt nur dann vor, wenn auch eine gewisse Situation von meinem Doktorvater Manfred Nowak hat das genannt, Powerlessness, weil jemand anders Verfügung über einen hat. Also man wird zu etwas gezwungen, aber davon gehe ich mal nicht aus, dass irgendwer unsere Hörer irgendwo anfesselt und dann sagt, du musst jetzt 12 Stunden Moritz Moser und Ralf Janik zuhören, wie sie über verfassungsrechtlich relevante Themen sprechen.
Das wäre dann wirklich Folter.
Ja, und damit sind wir jetzt wirklich endgültig am Ende angelangt. Warum soll das Folter sein? Vielleicht wäre es auch keine, wenn es...
Okay, machen wir nicht auch noch auf, Ralf.
Okay, ich sage nur noch eins. Es ist nur dann Folter, wenn die unmenschliche Behandlung auch einen gewissen Zweck verfolgt, wie zum Beispiel eben Geständnis erzwingen oder Informationen bekommen oder auch, weil man die Person gezielt aufgrund ihrer ethnischen oder unter Anführungsstrichen rassischen oder religiösen Zugehörigkeit diskriminiert. Aber
dann
wenn
ist
man jemanden,
vielleicht auch nur Nötigung.
Oder unmenschliche Behandlung. Unmenschliche Behandlung ist eben unmenschlich, aber ohne einen bestimmten Zweck zu haben. Also vielleicht wäre das auch nur unter Anführungsstrichen unmenschliche und erniedrigende Behandlung, wenn man jemanden wo anfesselt und dazu zwingt, 12 Stunden uns zuzuhören.
Bevor dieser Podcast endgültig zum Verbrechen gegen die Menschlichkeit wird, werden wir ihn jetzt beenden.
Schön, dass ihr dabei wart. Ein Bussi aus Wien von mir.
Und auch ein Bussi-Papa aus Wien von mir auch.
Schön.
Bussi.